Ja, meine Lieben, diesmal springen wir aber wirklich gleich mitten hinein in den dritten Tag, sonst wird das nichts mehr. Da passiert ja doch noch einiges. Also ganz kürzest Wiederholung, der dritte Tag war der Tag der Prüfung mit der Waage, mit den 7 Gewichten. Da wurden also alle jetzt gewogen, die im Schloss sich versammelt hatten. Und die wenigsten schaffen es eigentlich. Also die meisten fallen durch. Der Christian Rosenkreuz zählt es sogar genau auf. Es sind 126 insgesamt, die scheitern. Und er teilt es nach den Gewichten auf. Ist eine kleine Rechenaufgabe dabei. Und in Wahrheit schaffen es nur zunächst einmal 7 und dann der 8. ist der Christian Rosenkreuz. Und der schafft es aber so bravourös, dass er also einen anderen noch, der es nicht geschafft hat, begnadigen darf. Und da begnadigt er den ersten König oder Kaiser, der nur ganz knapp am letzten, am 7. Gewicht gescheitert ist. Und von dem der Christian Rosenkreuz einen sehr guten Eindruck hatte. Und mit dem wird er immer wieder beisammen sein. Also mit dem fühlt er sich sehr verbunden. Also es sind jetzt dann insgesamt dadurch 9, die im Schloss bleiben. Die anderen werden entweder einfach weggeschickt, hinausgeworfen, hinausgetreten, hinausgejagt. Schlimmstenfalls sogar hingerichtet. Also namentlich die bewusst in betrügerischer Absicht Schriften verbreitet haben, die falsche alchemistische Lehren verbreiten. Die anderen waren halt welche, die auf diese Lehren hereingefallen sind und halt zu dumm waren oder wie auch immer. Und es war dann in diesem Garten draußen, wo diese Bestrafung stattfindet, eben auch eine Galerie aufgebaut mit mehreren Stockwerken, mit 4 eigentlich, und die unterste war verhangen mit weißem Taft und dahinter vermutete man bereits den König und die Königin. Aber gesehen hat man sie nicht, aber alle sind jedenfalls sehr ehrfürchtig. Nachdem die Bestrafung vorbei ist, gab es noch die Szene mit den Löwen am Brunnen. Es gibt also in dem Garten draußen, der recht geordnet, aber nicht wirklich prächtig ist, das hebt also ganz besonders hervor, gibt es also einen Brunnen, daneben einen Löwen, den er zuerst für einen steinernen Löwen hält, der aber dann nach diesen Hinrichtungen aktiv wird. Es kommt nämlich ein Einhorn in den Garten und es kommt eine Taube mit einem Ölzweig. Die Taube gibt dem Löwen diesen Ölzweig, der frisst diesen Ölzweig und dann galoppiert das Einhorn wieder sehr glücklich davon. Also ist sicher nicht unwichtiges Bild. Da in etwa sind wir stehen geblieben. Es ist jetzt also Mittagszeit vorbei. Der Nachmittag steht dazu frei, das Schloss zu besichtigen, die verschiedenen Räume des Schlosses zu besichtigen. Die 8 bzw. 9 Leute teilen sich auf. Der Christian Rosenkreuz ist hauptsächlich mit dem unterwegs, den er also begnadigen hat lassen. Und ein Knabe führt sie. Also es ist auch so, dass jeder seinen Knaben hat, der ihn führt.
Knappen oder?
Knaben, ein Knabe. Knappe könnte man auch sagen, weil es sind Knaben. Also das ist schon ein wichtiges Element. Und er führt jetzt also den Christian Rosenkreuz in Räumlichkeiten, die anderen nicht sehen. Namentlich führt er sie zur Grabstätte der Könige, also wo die ganzen Könige begraben sind, und wo er auch den herrlichen Phönix bewundern kann, also den Vogel Phönix, der aus der Asche immer wieder ersteht. Also ein Bild für die Auferstehung, für die Auferstehungskräfte, wenn man so will, für überhaupt, für das Geistige überhaupt, das sich selbst immer wieder neu schafft. Und danach wird er auch in die Bibliothek geführt, in die große Bibliothek. Dort stehen also eine ganze Menge Werke, auch etliche Werke, von denen, wenn das Christian Rosenkreuz richtig verstanden hat, eine größere Zahl auch verbrannt werden soll, also die offensichtlich gefährliche Werke sind, die nicht verbreitet werden sollen. Wie steht es drinnen, damit jede Erinnerung an sie bei den rechten Menschen ausgetilgt werde?
Ja, das klingt nach Zensur.
Es klingt nach Zensur ein bisschen, ja. Ja, es geht also hier natürlich darum, dass vor allem Kräfte, die eben in eine falsche, in eine, sage ich mal, schwarzmagische Richtung hineingehen, dass die wirklich ausgelöscht werden sollen, dass die möglichst verbrannt werden sollen. Das ist natürlich bildhaft gemeint. Also kann man jetzt nicht eins zu eins so auf sozusagen Bücherverbrennung im modernen Sinn, oder modern, den gab es schon lange, seit es Bücher gibt. Aber
es wäre zu billig, es so zu sehen.
Ja. Und es ist dann nur so, also als sie da gerade in der Bibliothek sind, kommt ein zweiter Knabe, flüstert dem ersten rasch etwas ins Ohr, worauf der Knabe, der den Christian Rosenkreuz führt, also ganz blass wird und jetzt sagt schnell, also wir müssen gehen. Es ist also nicht erlaubt, diese Räume zu besichtigen. Und er bittet halt den Christian Rosenkreuz, dass er nichts verraten soll, dass sie dort waren. Sie werden dann weitergeführt, also durchs Schloss, durch den Garten. Sie sehen Wasserspiele, Terrassen, angelegte. Diese Anlagen sind so in einem Halbkreis angeordnet und in der Mitte gibt es einen Turm im Zentrum mit einem köstlichen Uhrwerk. Und dieses Uhrwerk ist also auch mit den ganzen Planetenbewegungen versehen. Also man sieht, wie sich die Planeten bewegen, halt prächtiger, als es jeder äußere Künstler könnte. Ist natürlich also, zeigt deutlich also auch die Zeit, in der das entstanden ist, also wo ja auch solche Uhren und diese Dinge entstanden sind. Wir sind jetzt im 17. Jahrhundert, also wo das niedergeschrieben wurde, die kyrische Hochzeit. Und da hat ja die Uhrmacherkunst also einen großen Aufschwung erlebt und eben insbesondere eben auch das Nachbauen der ganzen Planetenbewegungen. Das war halt die hohe Kunst, dann sozusagen wirklich den Kosmos, den man mittlerweile bis zu einem gewissen Grad berechnen konnte, auch jetzt mechanisch nachzubilden.
Gibt es das in einer Kirche oder bei einem Dom? Kann man das nur bei einem Dom vorstellen?
Es gibt sogar im Uhrenmuseum bei uns in Wien. Gibt so eine Uhr, die auch Planetenbewegungen anzeigt. Es gibt schon eine Menge astronomische Uhren, aber ich glaube in Prag gibt es eine. Aber man müsste nachschauen. Aber nein, es gab es also nicht nur auf Türmen, sondern auch, also so, das waren natürlich schon ziemlich große Dinge, aber die man sich auch ins Zimmer stellen konnte. Und die Uhrmacher haben das halt teilweise als Auftrag gemacht, teilweise aber selber, um diese Kunst überhaupt zu entwickeln. wurden dabei natürlich auch unterstützt, weil man muss das vergleichen, das ist so heute, wie wenn man die Supercomputer baut oder was, also so die Spitze, was möglich ist mit Elektronik, so war es damals auf dem Gebiet der Mechanik. Und so wie man damals dann alles aus der Mechanik erklären wollte, so wie man heute halt alles elektronisch erklären irgendwo, oder als Informationsverarbeitung oder wie auch immer. Ich meine, ist ja immer ein Äußern, was ist ja dran? Weil natürlich ist eine gewisse Sache, eine gewisse Mechanik dahinter. Es ist halt mehr als nur die Mechanik. Und gerade indem man sich ja mit dem intensiv beschäftigt hat, auch versucht, das zu berechnen, ist man ja letztlich auch darauf gekommen, dass man es nicht berechnen kann. Also in Wahrheit, weil es ist schon das Dreikörperproblem nicht exakt lösbar. Also ich kann höchstens zwei Himmelskörper, wenn die ganz alleine wären, das kann ich exakt berechnen, da stimmt es exakt. Beim Dreikörperproblem hört es schon auf. Da sind nur mehr Näherungslösungen möglich und die sind alle so, dass wenn ich eine gewisse längere Zeitspanne nehme, kommt ein Ergebnis raus, das im Prinzip ein Zufallsergebnis schon ist. Also das heißt, je nach Näherungsmethode, aber ich komme nicht heran, weil das Ganze sind dann auch in der Regel also chaotische Systeme. Chaotische Systeme nennt man heute, also man nennt es das sogenannte deterministische Chaos. Theoretisch ist alles, wie in der Mechanik gehört, vorbestimmt. Also theoretisch wäre alles ausrechenbar. Wenn die Anfangsbedingungen exakt genau gleich sind, kommt da wirklich genau das Gleiche raus. Das Problem ist nur, kein Mensch kann Anfangsbedingungen in der Praxis schon mal exakt genau messen. Und selbst wenn so an der 10. Kommastelle hinterm Komma was anders ist, wirkt sich das innerhalb einer gewissen Zeitspanne schon so aus, dass das Ergebnis praktisch eine Zufallsverteilung wird. Von dem, wenn ich jetzt hinten statt 0,00001 dann 0,00002 habe, dann ist das Ergebnis völlig anders. Also das heißt, da ist keine Aussage mehr möglich letztlich. Also es,
aber bei diesen mechanischen Uhren konnten Sie wahrscheinlich nachjustieren jedes Jahr.
Man konnte nachjustieren und man kann, man muss auch natürlich rechnen, dass die ganzen Dinge funktionieren schon über relativ große Zeiträume. Also es ist nicht so, dass jetzt sagen wir, in 10 oder 20 oder in 100 Jahren es nicht mehr stimmen würde. Da kann man es nur relativ exakt ausrechnen. Es geht also um Größenordnungen, die bei 20, 30, 40, 50.000 Jahren liegen. Dann fängt es an, also völlig unvorhersagbar in der Praxis zu werden. Und das Zweite ist, dass das ganze Planetensystem, so weit kann man das auch berechnen, nur stabil ist deswegen, weil auch die einzelnen Planetenumläufe, die einzelnen Bahnen nicht kommensurabel zueinander sind. Also kommensurabel heißt, dass sich das nicht irgendwie ganzzahlig ausgeht. Also weiß ich nicht, dass die Marsbahn genau das Doppelte von der Erdbahn wäre zum Beispiel. Sondern es sind immer einfach Kommastellen. Es geht sich nie genau aus. Also die Verhältnisse in den Umlaufzahlen zum Beispiel und so weiter. Also wenn das nämlich der Fall wäre, dann wäre es nicht stabil. Das kann man auch theoretisch ausrechnen. Man kann zwar den Zahlenwert nicht ausrechnen, aber man kann ausrechnen, dass es dann in jedem Fall zusammenstürzen würde. Ja, also es gibt diesen Turm mit dem Planetenlauf und dann wird er noch in einen anderen Saal geführt. Der ist an sich allen zugänglich. Die anderen waren aber alle schon drinnen, während er eben in den verbotenen Räumen war. Und da steht in der Mitte ein großer Erdglobus, 30 Schuhdurchmesser oder 30 Fußdurchmesser, also 10 Meter ungefähr. Und da ist die ganze Erde abgebildet. Da sind auch mit goldenen Ringen sind die Heimatorte derer vermerkt, die jetzt im Schloss sind. Also man kann feststellen, von wo die alle herkommen. Und man kann in diesen Globus auch hineingehen. Es gibt also ein Türchen, da ist eine Tafel auch davor angebracht, die kann man aufklappen und dort kann man hineinklettern und kann dann von innen sich den Globus anschauen. Es gibt innen dann so eine Rundbank, auf der man sitzen kann. Und dann sieht man von innen den Sternenhimmel. Also innen ist es ein Himmelsglobus eigentlich, von innen betrachtet. Und dieser ganze Globus wird auch bewegt, also so, dass er immer exakt offensichtlich der geraden, wirklichen astronomischen Situation entspricht. Und es stellt sich dabei auch heraus, woraufhin also der Knabe hinweist, also dass sein Vaterland, also das Vaterland des Christian Rosenkreuz, dass das was ganz Besonderes ist, und der Knabe hat auch offenbar etwas damit zu tun, und das ist auch der Grund, warum er ihm zugeteilt wurde. Und dieser Knabe, der dem Christian Rosenkreuz zugeteilt wurde, ist auch der die ganzen Schlüssel eben verwaltet. Also der hat die ganzen Schlüssel, darum konnte er auch den Christian Rosenkreuz in die eigentlich verbotenen Räume führen. Weil die anderen haben die Schlüssel nicht, sondern die können halt nur die Leute in die wirklich öffentlich zugänglichen Räume führen. Und also da ist also der besondere Bezug eben, weil Christian Rosenkreuz stammt ja aus dem Gebiet, das man heute als Deutschland bezeichnen würde, ohne dass der genaue Ort bekannt wäre, aber also sagen wir mal Mitteleuropa auf jeden Fall, das ist ganz wesentlich. Und das ist natürlich ein gewisser Punkt, also dass das Rosenkreuzertum eine sehr starke Verbindung eben auch mit Mitteleuropa hat. Allerdings dann auch eine starke Brücke gefunden hat nach England. Also in England gab es dann auch sehr viele Rosenkreuzer. Ihr erinnert euch an diese Monatshieroglyphe, die ich euch aufgezeichnet habe, das Sonnenzeichen, der Mond, das Kreuz und unten das Widersymbol, also dieses Haxerl. Das ist dieses Symbol, das auf der Einladung vom Christian Rosenkreuz drauf war, oder besser gesagt drinnen war. Und das ist sozusagen das Universalzeichen, aus dem sich alles ableiten lässt, beschreibt zumindest der Engländer John Dee, der unter anderem auch Leibarzt der Königin Elisabeth I. war. Fällt ja auch in die Zeit oder kurz davor, wo das niedergeschrieben wird. Die Handlung spielt ja etwas früher, muss man immer dazu sagen. Ja, jedenfalls ist der Christian Rosenkreuz so fasziniert auch von dem ganzen Globus und von dem, was er da von innen jetzt da alles sieht, dass er schließlich der Letzte ist, der zum Abendessen kommt, also der zur Tafel kommt. Also er bleibt da lange drinnen. Und jetzt beim Abendessen entwickeln sich Gespräche, werden jetzt alle möglichen Geschichten erzählt. Der Christian Rosenkreuz wird dabei besonders ehrfürchtig von den Dienern behandelt, die das Essen bringen. Muss man auch dazu sagen. Naja, und jetzt werde ich einmal ein paar so Geschichten vorlesen, was da so erzählt wird. Die Jungfrau ist natürlich auch dabei und es wird sich auch jetzt dann später ihr Name enthüllen. Aber sie gibt ein Rätsel auf und dieses Rätsel kann dann nur der Christian Rosenkreuz lösen und wir werden versuchen, es halt auch zu lösen. Es ist, wie immer, es ist ein mathematisches Rätsel. Also, die Jungfrau fängt nämlich jetzt zu sprechen an und sagt: Liebe Herren, ich habe einen Zank mit meiner Schwester. Wir hegen in unserem Gemach einen Adler und pflegen ihn mit solchem Fleiß, dass jede ihm die Liebste sein will. Deswegen haben wir manchen Streit. Unlängst beschlossen wir, miteinander zu ihm zu gehen. Welcher er am freundlichsten begegnen würde, der sollte er zu eigen sein. So geschah es und ich trug wie gewöhnlich einen Lorbeerzweig in meiner Hand. Meine Schwester aber hatte keinen. Als er uns beide erblickte, gab er sogleich meiner Schwester einen Zweig, den er im Schnabel trug, und verlangte stattdessen den meinen, den ich ihm auch gab. Nun meinte eine jede, er habe sie am liebsten. Wie soll ich mich entscheiden? Also sie weiß nicht, wie sie das deuten soll. Naja, also wer hat eine Antwort drauf? Naja, alle schauen sich an und schließlich schauen alle auf den Christian Rosenkreuz und der merkt schon, aha, also er sollte eine Antwort geben. Und aber er ist auch im Gemüt jetzt ziemlich verirrt und verwirrt und weiß sie keinen anderen Rat, als mit einer Gegenfrage zu antworten. Gnädiges Fräulein, euer Gnadenfrage wäre leicht aufzulösen, wenn mich nicht etwas anderes bekümmerte. Ich hatte zwei Gesellen, die mich über alle Maßen liebten. Weil sie nun nicht wussten, wer mir der Liebste wäre, beschlossen sie, unversehens auf mich zuzulaufen. Wen ich auffangen würde, der wäre der Rechte. Das taten sie denn auch, doch konnte der eine mit dem anderen nicht Schritt halten, blieb deshalb zurück und weinte. Den anderen fing ich mit Verwunderung auf. Als sie mir nachher ihre Abmachung erzählten, wusste ich keine Lösung, habe sie also bis jetzt anstehen lassen und gehofft, hier einen guten Rat zu finden. Gut, also, so kommen sie nicht weiter.
Aber psychologisch gut.
Psychologisch gut, ja. Hat sich gut rausgedreht. So, die Jungfrau staunte und merkte wohl, warum es mir zu tun war. Deshalb antwortet sie sie wohl an. So lasst uns beide wett sein. Also quitt nehmen wir uns, würde das heißen. Wir wollen die Lösung von einem der anderen erbitten. Na gut, es geht weiter. Durch meine Worte gewitzigt fing aber auch dieser an. In meiner Stadt wurde neulich eine Jungfrau zu Tode verurteilt. Weil sie aber den Richter dauerte, ließ er aufrufen, wenn jemand sich die Jungfrau erkämpfen wolle, so stehe ihm das frei. Nun hatte sie zwei Liebhaber. Der eine machte sich rasch fertig und erschien auf dem Platz, um seinen Gegner zu erwarten. Da trat auch der andere auf, weil er aber zu spät kam, beschloss er, trotzdem zu kämpfen und sich absichtlich besiegen zu lassen, damit nur die Jungfrau am Leben bliebe, was auch geschah. Dann wollte sie ein jeder haben. Nun, meine Herren, wem gebührt sie?
Nein, das verstehe ich nicht. Er hat sich besiegen lassen.
Er hat sich besiegen lassen. Also er ist aber zu spät gekommen. Ja. Aber er hat sich dann besiegen lassen.
Und hat sie ja verloren.
Hat sie verloren.
Ja. Dem anderen wurde sie zugesprochen.
Es steht nicht da. Also
nach den Abmachungen.
Nach den Abmachungen. Ja, genau. Aber es steht auch, also jeder wollte sie haben. Also wem gebührt sie? Also es geht darum, offensichtlich, es ist die Frage zwischen den beiden.
Immer Zweifel.
Ja. Mhm. Also, da liegt natürlich ein gewisses System dahinter. Also, ein bisschen erinnert es ja fast in einer milden Form wie an die Koans des Zen-Buddhismus. also wo einfach Fragen gestellt werden, die man mit dem Verstand nicht aufklären kann. Also, du kennst das Geräusch von klatschenden Händen. Wie ist das Geräusch einer klatschenden Hand? So ein typischer Koranspruch, also lass dir was einfallen dazu.
Ja, warum muss ich jemanden lieber haben als einen anderen?
Ja, ja, es ist alles erlaubt sozusagen. Es gibt einmal keinen Lösungsvorschlag. Es geht eigentlich darum, wohin zu führen, wo man erstens sagt, erkennt, also es gibt nicht unbedingt eine logisch sichere Lösung, die völlig eindeutig ist. Also das heißt, der Verstand reicht nicht hin einmal irgendwo. Jetzt kann es natürlich sein, dass man dann entscheidet noch, was einem besser gefällt oder was man als richtiger empfindet. Was einem mehr anspricht. Ist jetzt die Frage, ob das dann eine richtige Entscheidung ist. Oder hängt die mit den eigenen Vorlieben zusammen? Oder?
Immer.
Ja, eben. Also es ist ein Problem. Ja, also die Jungfrau konnte sich nicht enthalten zu sagen, ich gedachte viel hier zu erfahren und gerate nun selber ins Netz. Dennoch möchte ich hören, ob es noch mehr Fragen gibt. Nach dem Motto, jetzt ist auch schon wurscht. Also tun wir weiter. Ja, antwortete ein Dritter, ein spannenderes Erlebnis wurde nie erzählt, als mir selbst begegnet ist. In meiner Jugend liebte ich eine ehrbare Jungfrau. Damit nun meine Liebe zu dem erwünschten Ziel käme, musste ich mich eines alten Mütterchens bedienen und das brachte mich auch schließlich mit ihr zusammen. Es geschah, dass die Brüder der Jungfrau uns überraschten, als wir drei beisammen waren. Also die Junge, die Alte und er. Die erzürnten sich so sehr, dass sie mir das Leben nehmen wollten. Weil ich aber so sehr bat, musste ich endlich schwören, eine jede ein Jahr lang als meine Ehefrau zu halten. Nun sagt mir, sollte ich die Alte oder die Junge als Erste nehmen? Man muss ja beide sozusagen nehmen, aber in welcher Reihenfolge? Über diese Rätsel lachten wir alle herzlich und obwohl einige untereinander tuschelten, wollte doch keiner den Ausschlag geben. Darauf fing der Vierte an. In einer Stadt wohnte eine tugendhafte, adelige Frau, die von vielen geliebt wurde. Besonders aber liebte sie einen jungen Edelmann, der ihr allzu sehr zusetzte. Endlich gab sie ihm folgenden Bescheid. Würde er sie mitten im kalten Winter in einen schönen grünen Rosengarten führen, so sollte ihm sein Wunsch gewährt sein. Wenn nicht, so möge er sich nie mehr sehen lassen. Der Edelmann zog von Land zu Land, um einen Mann zu finden, der dies vollbringen könnte. Endlich traf er ein altes Männlein, das ihm versprach, solches zu tun, wenn er ihm die Hälfte seines Vermögens versprechen wolle. Dies wurde bewilligt, und das Männlein schuf den Garten. Dann lud der Edelmann die Frau zu sich in seinen Garten und sie fand ihn, wider Erwarten, grün, reizvoll und warm. Da entsann sie sich ihres Versprechens und bat, nur noch einmal zu ihrem Gemahl gehen zu dürfen. Also sie ist verheiratet schon.
Ja, ja.
Das ist der Punkt. Ihm klagte sie unter Seufzen und Tränen ihr Leid. Dieser aber empfand ihre Treue so sehr, dass er sie zurückschickte, um den Liebhaber, der sie so teuer erworben, zu belohnen. Den Edelmann bewegte die Redlichkeit des Gemahls wiederum so sehr, dass es ihm unmöglich schien, eine so tugendhafte Frau zu berühren. Er schickte sie also in Ehren wieder zu ihrem Gemahl. Als nun das Männlein die Treue der beiden erfuhr, wollte es, so arm es auch war, nicht geringer sein. Es gab dem Edelmann alle seine Güter zurück und zog davon. Nun weiß ich nicht, liebe Herren, wer von diesen Menschen die größte Treue bewiesen hat. Also es wird immer schwieriger und es sind eigentlich schwierige, wie soll man sagen, moralische Fragen im Grunde, die eine Rolle spielen.
Soziale.
Ja, genau. Also es geht, und das ist ja ein wesentlicher Hintergrund, das ist ja bei dem Rosenkreuzertum schon programmgemäß ja darum geht, eine neue soziale Ordnung in Europa, zunächst in Europa herzustellen. Aber es geht natürlich noch weiter. Also dies hatte uns aber die Sprache verschlagen und auch die Jungfrau antwortete nicht anders, als dass ein weiterer Herr fortfahren möge. Deshalb säumte der Fünfte nicht und fing an: Liebe Herren, ich will es nicht lange machen. Wer hat wohl die größte Freude? Der das, was ihm lieb ist, anschaut oder der es sich nur vorstellt? Der es sieht, sprach die Jungfrau. Nein, antwortete ich. Darüber erhob sich ein Disput, weshalb der Sechste rief: Liebe Herren, ich soll ein Weib nehmen. Nun habe ich eine Jungfrau, eine Verheiratete und eine Witwe vor mir. Helft mir bei meinen Zweifeln, so will ich nachher bei euch schlichten helfen. Wohl dem, sagte der Siebente, der die Wahl hat. Bei mir sieht es anders aus. Als ich jung war, liebte ich von Herzen eine schöne und tugendhafte Jungfrau. Und sie liebte mich auch. Dennoch konnten wir nicht heiraten, weil ihre Angehörigen nicht einwilligten. Und so wurde sie einem anderen, gleichwohl redlichen und anständigen Gesellen vermählt, der sie aufrichtig liebte. Als sie ins Kindbett kam, war sie in so großer Not, dass man meinte, sie sei tot. Und sie wurde mit großem Jammer feierlich bestattet. Nun dachte ich, da dir diese Frau im Leben versagt blieb, so willst du sie doch im Tod umarmen und genugsam küssen. Ich nahm also meinen Diener mit, der grub sie bei Nacht wieder aus. Als ich nun den Sarg öffnete und sie in meine Arme schloss und auch ihr Herz berührte, fühlte ich, dass es sich noch ein wenig regte, was durch meine Wärme immer stärker wurde, bis ich endlich merkte, dass sie eigentlich noch lebte. Ich trug sie also heimlich nach Hause und nachdem ich ihren kalten Leib durch ein köstliches Kräuterbad erwärmt hatte, gab ich sie in die Obhut meiner Mutter, bis sie eines schönen Knabens genas, den ich ebenso wie die Mutter getreulich pflegen ließ. Nach 2 Tagen, da sie sich heftig verwunderte, entdeckte ich ihr, wie sich alles zugetragen hatte und bat, sie möchte von nun an mit mir zusammenleben. Sie hielt dagegen, dass das ihrem Ehemann, der sie wohl und ehrlich gehalten, Leid bringen würde. Da ich aber auch ein Anrecht hätte, fühlte sie sich dem einen wie dem anderen in Liebe verpflichtet. Nun lud ich nach 2 Monaten, während der ich verreisen musste, ihren Ehemann zu Gast. Als ich ihn nebst anderem fragte, ob er seine verstorbene Frau, wenn sie wieder nach Hause käme, wieder aufnehmen würde, und er das unter Tränen bejahte, brachte ich ihm seine Frau und seinen Sohn. Nun erzählte ich die ganze Begebenheit und bat ihn, meiner vorgenommenen Verehelichung zuzustimmen. Nach langem Disput vermochte er mich von meinem Recht nicht abzubringen und musste mir also die Frau lassen. Es blieb aber der Streit um den Sohn. Da fiel die Jungfrau ein: Mich wundert, dass ihr dem betrübten Mann sein Leid verdoppeln wolltet. Wie, war ich denn nicht dazu berechtigt, antwortete er. Darüber stritten wir heftig, doch waren die meisten der Meinung, er habe recht gehandelt. Nein, sprach er, ich habe ihm beide, seine Frau und seinen Sohn, wiedergegeben. Jetzt sagt mir, liebe Herren, was war größer, meine Redlichkeit oder die Freude des Mannes? Also wieder ein schwieriger Vergleich. Ja, das sind also die Geschichten. Also, sieben Geschichten haben wir gehört. Sieben.
Kann man sowas erfinden? Solche Geschichten?
Das sind sicher die Inspirationen, sage ich mal, von Christian Rosenkreuz, also die der Johann Valentin Andretta festgehalten hat. Das sind, naja, moralisch-soziale Meditationen, könnte man sagen, könnte man daraus machen. Und zwar eben ohne jetzt gleich eine Entscheidung treffen zu wollen, sondern einfach die Situation immer wieder meditieren, miterleben. Also das heißt, die einmal für eine Viertelstunde oder was die eine Geschichte in den Mittelpunkt des Bewusstseins rücken. Sie sich möglichst lebhaft vorstellen und schauen, was sie ergibt. Also das heißt, das sind wesentliche Bestandteile des Schulungsweges, der eigentlich da beschrieben wird. Also diese Dinge sind immer, diese praktischen Übungen eigentlich sind immer eingestreut. Dafür kommt jetzt wieder, und das sind also bewusst, wie wir schon sagten, Bilder oder Rätsel oder Fragen halt, die nicht einfach eins zu eins mit dem Verstand entschieden werden können. Also eine rein logische Lösung gibt es in Wahrheit nicht, wenn ich nicht schon gewisse Voraussetzungen mache, die aber dann eher mit meinen Vorlieben oder vielleicht mit meinen Moralvorstellungen oder sonst was zu tun haben.
Aber das mitzuerleben ist eigentlich ein Schmerzensweg.
Ja, weil man kommt also einfach in ein Dilemma hinein, und zwar in eins, das wehtut.
Ja.
Also es ist bewusst das so geschildert, dass es eben nicht ein theoretisches Problem ist, sondern dass es eine konkrete Lebenssituation betrifft. Von Anfang an, das ist schon bei der Jungfrau der Fall und zieht sie durch. Und es wird eigentlich immer dramatischer in gewisser Weise, könnte man sagen. Dafür kommt jetzt wieder ein mathematisches Rätsel. Es geht nämlich um die Jungfrau selbst. Also es wird halt jetzt weiter gegessen und es wird das Dankgebet gesprochen. Dann erhebt man sich von der Tafel und geht ein wenig im Saal herum und man bittet eben dann die Jungfrau um den Namen, also oder genauer gesagt, alle schieben halt den Christian Rosenkreuz irgendwie vor, er möge doch bitten sie um ihren Namen, den wollen sie erfahren. Und sie antwortet einmal so. Und dann schauen wir mal, wie wir das lösen. Okay, ich habe es natürlich leicht, weil ich habe es da schon stehen, aber wir werden es trotzdem gemeinsam uns erarbeiten. Weil das Witzige ist, es geht sie nämlich dann trotzdem nicht aus. Die Lösung, die sie nämlich angibt, geht sich nicht aus. Das ist nur das extra Rätsel da.
Aber immerhin eine Näherung.
Es ist eine Näherung, aber um genau eins geht sie sich nicht aus dann. Aber schau mal. Mein Name enthält 55 und hat doch nur 8 Buchstaben. Also wir wissen einmal, der Name hat 8 Buchstaben und wenn ich die Zahlenwerte für die Buchstaben, so ist das gemeint mit den 55, also A ist 1, B ist 2 und so weiter. Wenn ich die zusammenzähle, kommt 55 heraus. das hilft uns noch nicht sehr viel. Aber sie gibt ja noch mehr Anweisungen. Der dritte ist ein Drittel des fünften. Also.
Schreiben wir uns einmal das auf. Also, es ist auch einmal, wenn wir ja alle noch nicht kennen, ist das der erste, der zweite, der dritte, der vierte, der fünfte, der sechste, der siebente, der achte. Acht Buchstaben.
So, der dritte ist ein Drittel des fünften.
Dann kann man den Dreier wegnehmen.
Dann kann man den Dreier
x5 und Drittel.
Können wir x5 Drittel herschreiben. Genau. Also da haben wir schon was. So, kommt der Dritte zum Sechsten. Das ist jetzt schwierig. Wir werden es noch nicht gleich aufschreiben, weil es kommen noch bessere Angaben danach. Hören wir es uns einmal an. Kommt der Dritte zum Sechsten? Das wird jetzt schwierig. Also Dritter und Sechster zusammen. So entsteht eine Zahl, deren Wurzel schon um den ersten Buchstaben größer wird, als der dritte selber ist. Wir kommen noch drauf. Weil jetzt kommt was Leichteres. Der fünfte und der siebente sind gleich. Also der fünfte und der siebente ist gleich. Das heißt, da können wir auch x5 herschreiben. Mit Antwort, die sind gleich. Und der letzte ist dem ersten gleich.
X1 und x8, die sind auch gleich.
Ja, also der erste ist dem letzten gleich und bildet mit dem zweiten so viel, wie der sechste hat. Also, der erste, 1 und 2 ist so viel, wie der sechste hat.
Ja. Da könnte man x1 und okay. x2 stellen.
Genau. Also statt x6 können wir...
Oder umgekehrt war es einfacher. Ne?
Umgekehrt?
Ja, weiß ich nicht.
Gut.
Ja, vielleicht x1 und x2.
So, x1. So. Und bin mit dem zweiten... So, also das letzte ist dem ersten gleich und bildet mit dem zweiten so viel wie der sechste ist. Also das heißt, x1 und x2 ist x6. Also da können wir herschreiben, das ist x1 und plus x2. Richtig?
Ja.
Gut. Schau mal, wie uns das hilft. So, so viel wie der sechste hat, der doch nur um 4 mehr ist, als der dritte dreimal hat. Der doch nur um 4 mehr ist, als der dritte dreimal hat.
Also x5 durch 3 mal 3.
Als der dritte dreimal hat. Also der 6, also der 6, der 6. plus 4 ist so viel, als der dritte dreimal hat. Das ist kompliziert. Heben wir uns das noch auf. Weil es kommt jetzt noch der entscheidende Hinweis. Nicht gleich, sondern sie sagt jetzt, nun sagt mir, meine Herren, wie heiße ich? Die Antwort war mir groß genug, doch ich ließ nicht locker. Edle und tugendsame Jungfrau, darf ich nicht einen einzigen Buchstaben erfahren? Jawohl, sprach sie, das ist möglich. Was mag dann wohl der Siebente haben? Der hat so viel, wie Herren hier sind. Wie viele Herren sind hier? Im Saal, wie viele sind überblieben? Na, es waren mitten Christian Rosenkreuz 8, die die Prüfung bestanden haben, plus der eine König, sind also 9. Das heißt, wir wissen jetzt, dass der siebente Buchstabe 9 ist. Und daher muss auch der 9 sein. So, und damit ist der
3.
Genau. Also damit haben wir schon was.
Und zu dem kommt 4 dazu.
So. Ja. Wo haben wir jetzt was?
Ja, bei x1 und x2, glaube ich, im Verhältnis
so.
Zu x5.
Genau, da war jetzt was, genau. So. Wenn der sechste hat. So, was haben wir jetzt? Den dritten haben wir. Ja, wir haben jetzt diese Geschichte mit der Wurzel zum Beispiel.
Ja. Ja, der später war aber einfacher. Der dritte Buchstabe, also der 3.
So, und den Wurzeln, der fünfte und der siebente sind gleich und der letzte ist dem ersten gleich. Das haben wir und bildet mit dem zweiten so viel wie der sechste hat. Das haben wir auch als das Formel, der doch nur um 4 mehr ist, als der dritte dreimal hat.
9 und 4 ist 13.
9 und 4 ist 13, genau. 9 und 4 ist 13, richtig. Das ist also der sechste, der da. Der ist also 13. Na, da haben wir doch schon was.
Die Wurzel.
Die Wurzel ist natürlich haarig. Die Wurzel ist haarig. Also, wie heißt es? Kommt der dritte zum sechsten. Der dritte zum sechsten. So entsteht eine Zahl. Na, der dritte zum sechsten ist ja jetzt gar kein Problem mehr. Den haben wir ja, das ist 16.
Ja.
Die Wurzel ist auch, glaube ich, 4. Und was kommt jetzt dazu? Deren Wurzel schon um den ersten Buchstaben größer wird, als der dritte selbst ist. Also die Wurzel ist 4 und die muss um den ersten Buchstaben größer werden, als der dritte ist. Das heißt, 4 weniger 3. Noch einmal. Also, das ist schwierig. Deren Wurzel, also das ist die 4, schon um den ersten Buchstaben, den kennen wir noch nicht, größer wird, als der dritte selbst ist. Als der dritte. Der dritte ist 3.
Ja. Plus x1.
Genau. Muss sein, die Wurzel aus 16, also 4. Dann muss das eigentlich 1 sein.
Mhm.
Nicht aber 1 und 3 ist 4.
Ja.
Und 4 ist die Wurzel aus 16. Und vorher haben wir schon gehört, dass der erste und der letzte gleich ist. Also jetzt haben wir schon eine ganze Menge. Jetzt müssen wir schauen, dass wir den vierten kriegen. So. So, den vierten haben wir noch nicht, genau. So, es geht nämlich weiter. So entsteht eine Zahl, deren Wurzel schon um den ersten Buchstaben größer wird, als der dritte selbst ist. Das haben wir jetzt gekriegt, das ist die 1. Und dieses ist die Hälfte. So, Vorsicht. deren Wurzel schon um den ersten Buchstaben größer wird als der dritte selbst ist. Und diese ist die Hälfte des vierten, also die Wurzel. Die Wurzel ist die Hälfte des vierten. Da die Wurzel 4 war, Wurzel aus 16, muss das 8 sein. Wenn es die Hälfte war, also dann gut. Na, jetzt fehlt uns nicht mehr viel.
Der Zweier.
Der Zweier fehlt uns noch. Was haben wir da? Das ist jetzt ganz leicht, da wissen wir schon, das soll das x1 plus x2 sein.
Ja.
Und das x2 suchen wir.
Ja.
Also müssen wir nur 1 abziehen.
Dann
nehmen wir 12. Damit haben wir das Rätsel gelöst. Jetzt müssen wir die Buchstaben dazu suchen. Der erste ist einfach. A. So, jetzt müssen wir zählen. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L. Dann muss ich gleich weiterzählen, muss das ein M sein. L, M, der 13. A, B, C. A, B, C, D, E, F, G, H. Sind 8 H. Achte ist ein H.
Ich glaube, es kommt eigentlich
nie. Genau.
Rätsellöser.
Genau. Ja, der achte, weil der neunte ist ganz eindeutig das I. Das folgt gleich aufs H. Das ist auch ein I. Und dann
Alchemia.
Alchemia.
Alchemia. Ist das lateinisch für Alchemie?
Na, so heißt sie. Also das ist die weibliche Änderung. Also. Das. So, jetzt müssen wir nur zusammenrechnen. 13 mit dem gleich zusammen sind 26, 29, 37 und 46 und 9 sind 45, 55, 56. Das ist jetzt das Rätsel. Die Summe ist nämlich 56 und nicht 55. Keine Ahnung. Warum?
Hat sie die 55 angegeben?
Sie hat die 55 angegeben. Also sie sagte, mein Name enthält 55 und hat doch nur 8 Buchstaben.
Ja, ja.
Der dritte und so weiter, also dann kommt die Anweisung.
Vielleicht ein Umlaut.
Ich weiß es nicht, also es ist. Aber ihr Name hat 8 Buchstaben.
Das stimmt dann mal.
Ich weiß es auch nicht. Und wenn man den Sitz angenommen, den letzten wegnehmen würde, würde es sich ausgehen, dann hat es aber nicht mehr 8 Buchstaben. Dann bleibt halt Alchemie über. Aber es ist rätselhaft auf jeden Fall. Ja, damit ist das gelöst, also es sind dann sind alle zufrieden. Und er fand leicht ihren Namen, sie stimmte zu und meinte, es sollte uns wohl noch mehr enthüllt werden. Unterdessen kommen jetzt einige Jungfrauen herein, zwei Jünglinge leuchten ihnen voran, der eine hatte ein lustiges Gesicht, helle Augen und feine Züge, der andere sah zornig aus und was er haben wollte, das musste geschehen, wie ich nachträglich erfuhr. Ihnen folgten zunächst 4 Jungfrauen. Die erste schaute züchtig zu Boden mit demütiger Gebärde. Die zweite war auch eine züchtige, schamhafte Jungfrau. Die dritte entsetzte sich über etwas, als sie in den Raum trat. Wie ich vernahm, mag sie nicht da bleiben, wo man zu lustig ist. Also die geht in Köllerloch sozusagen. Die vierte brachte einige Sträußlein, um ihre Liebe und Freigebigkeit zu zeigen. Nach diesen 4 kamen 2, die kostbar gekleidet waren. Sie grüßten uns freundlich. Die eine trug ein tiefblaues Gewand mit goldenen Sternlein besetzt, die andere ein tiefgrünes mit roten und weißen Streifen geschmückt. Auf dem Haupte trugen sie zarte, wehende Tüchlein, die ihnen aufs Zierlichste standen. Zuletzt kam eine allein, die hatte ein Krönlein auf dem Haupte und schaute mehr gen Himmel als zu Boden. Wir meinten alle, sie sei die Braut, aber weit gefehlt. Sie war der Braut an Ehre, Reichtum und Stand überlegen und hat nachher die ganze Hochzeit geleitet. Wir folgten unserer Jungfrau fielen nieder auf die Knie. Sie aber, gar demütig und gottesfürchtig, bot jedem von uns die Hand und ermahnte uns, wir sollten uns nicht so sehr darüber verwundern, dies wäre einer ihrer geringsten Gaben. Wir hingegen sollten unsere Augen zum Schöpfer erheben und seine Allmacht erkennen lernen und auch in unserem angefangenen Tun fortfahren, um Gott zum Lob und den Menschen zum Wohle diese Gnade zu nutzen. Kurz, ihre Worte waren anders als die unserer Jungfrau, die noch weltlicher war, und drangen mir durch Mark und Bein. Also, auch das Interessante, also die Jungfrau Alchimia, die hat auch einen gewissen weltlichen Charakter, na klar, da geht es ja um die Verwandlung der Stoffeswelt, um die Verwandlung der irdischen Welt. Also das ist bei diesen Rätselfragen vorher nämlich auch irgendwo zu berücksichtigen, dass es also wirklich um Fragen geht, die sozusagen im Irdischen zu lösen sind. In gewisser Weise. Also das heißt so, wie man es im praktischen Leben lösen kann irgendwo. Und du, sprach sie weiter zu mir, du hast mehr als andere empfangen, sieh zu, dass du auch mehr weitergibst. Diese Predigt war mir gar fremd, denn als wir die Jungfrau gesehen und die Musik gehört hatten, glaubten wir schon tanzen zu können, aber die Zeit war noch nicht gekommen. Nun standen die Gewichte, von denen oben schon berichtet wurde, noch alle da. Deshalb ließ die Königin, ich weiß noch nicht, wer sie war, also er nennt sie heute jetzt einmal Königin, eben diese besondere, deshalb ließ die Königin jede Jungfrau ein Gewicht zu sich nehmen. Unserer Jungfrau aber gab sie das ihre als das letzte und größte und befahl uns zu folgen. Wir waren geringer im Rang, denn ich merkte wohl, dass unsere Jungfrau uns allzu wohl gesinnt war und wir gar nicht so hoch eingeschätzt wurden, wie wir uns zum Teil schon selbst einzubilden begonnen hatten. Also die Jungfrau Alchimia schätzt sie sehr hoch, bei den anderen ist das nicht so.
Normal
halt. Wir gingen also in unserer Ordnung hinterher und wurden in das erste Gemach geführt. Dort hängte unsere Jungfrau das Gewicht der Königin zuerst auf und dazu wurde ein schönes geistliches Lied gesungen. In diesem Gemach war nichts Kostbares, außer einigen schönen Gebetbüchlein, die man nicht entbehren kann. In der Mitte war ein Pult zum Beten aufgerichtet. An dem kniete die Königin nieder und wir mussten alle um sie herum knien und unsere Jungfrau, die aus einem Büchlein las, nachbeten. Wir müssen alle um sie herum knien und unsere Jungfrau, die aus einem Büchlein las, nachbeten, dass diese Hochzeit zu Gottes Ehre und zu unserem Heil gereiche. Dann kamen wir in ein anderes Gemach. Dort hängte die erste Jungfrau ihr Gewicht auf und so weiter, bis alle Zeremonien beendet waren. Also, es müssen überall die Gewichte aufgehängt werden. Hierauf bot die Königin jedem wieder die Hand und zog mit ihren Jungfrauen davon. Unsere Präsidentin blieb noch eine Weile bei uns, weil es aber bereits 2 Uhr in der Nacht war, wollte sie uns nicht länger aufhalten. Mir schien, dass sie gerne bei uns war, doch wünschte sie uns eine gute Nacht und einen ruhigen Schlaf und schied nun freundlich, wenn auch ungern von uns. Unsere Knaben waren über alles unterrichtet und wiesen jedem seine Kammer, blieben auch bei uns in einem eigenen Bett, damit wir uns, wenn wir etwas benötigten, ihrer bedienen könnten. Meine Kammer, von den anderen kann ich nicht sagen, war königlich ausgestattet und mit schönen Teppichen und Gemälden ausgehängt. Vor allem aber liebte ich meinen Knaben, der so trefflich beredt und in vielen Künsten bewandert war, dass er mich noch um eine Stunde Schlaf brachte und ich erst um 3:30 einschlief. Und dies war die erste Nacht, in der ich ruhig geschlafen habe. Denn die ganze Nacht dennoch ließ ein schwerer Traum es mir nicht zu wohl werden. Denn die ganze Nacht hatte ich mit einer Tür zu schaffen, die ich nicht aufbringen konnte. Endlich gelang es mir. Mit solchen Fantasien vertrieb ich mir die Zeit, bis ich gegen Morgen erwachte. Also, so viel einmal zur Geschichte des dritten Tages im Groben. Also erstens einmal merkt man, es wird von Tag zu Tag passiert eigentlich immer mehr. Die Schilderungen werden auch immer länger, das ist schon mal wichtig. Also die Bilder werden immer dichter. Und es stellt sich also auch heraus, dass es da eben bei diesen Jungfrauen, die da im Schloss sind, offensichtlich auch so eine verschiedene Hierarchie gibt, irgendwo. Und dass die Alchimie also halt sehr erdennahe auf jeden Fall ist. Das ist wichtig. Und dann gibt es halt diese 7 Jungfrauen, die von denen an der Spitze diese Königin steht oder die dann die Hochzeitszeremonie auch leiten wird. Also Könige, wird man sehen, gibt's ja einige auch im Schloss. Also das Brautpaar ist ja sozusagen der junge König, der Werdende und die junge Königin. Aber es gibt dann auch ein uraltes Königspaar und ein mittelaltes Königspaar, Also es gibt 3 Paare dann, das wird man am nächsten Tag sehen. Und da wird die Geschichte dann noch wesentlich dramatischer. Da, also so als kurze Vorschau, weil sie werden dann also in das Schloss wieder geführt, auch irgendwo in diese Räume, wo der Christian Rosenkreuz verbotenerweise war und über eine Wendeltreppe hinauf und dort gibt es dann 3 Thronstühle, aber große Thronstühle, wo jeweils König und Königin sitzen. Es gibt also in der Mitte sitzt eben das junge zu verheiratete Paar und dann gibt es ein ganz altes Königspaar und ein mittelaltes Königspaar. Und der Punkt ist aber, was dann passiert. Das, Nein, ich sollte eigentlich die Spannung noch halten, was dann passiert, noch keine Vorschau machen. Nein, es wird auf jeden Fall dramatisch dann die Geschichte, sagen wir mal so. Und diese, aber nur so als Vorblick, nicht jetzt auf was wirklich geschieht, weil das lasse ich wirklich offen. Das, aber welche Beziehung das haben könnte, also mit den Königen, mit den Königspaaren in dem Fall. Also wenn man es jetzt vergleicht zum Beispiel mit Goethes Märchen, dort gibt es auch drei Könige. Und das Interessante ist hier, dass es da eben nicht nur drei Könige gibt, sondern es gibt auch drei Königinnen. Also es gibt da die seelische Ebene und die geistige Ebene, die da deutlich geschieden wird voneinander, und aber trotzdem als zusammengehörig, weil sie sitzen ja immer paarweise jeweils auf einem Thron. Also sie gehören eng zusammen, aber es wird ganz bewusst also unterschieden, der geistige Anteil und der seelische Anteil, dafür steht immer König und Königin. Und diese Dreiheit kann man natürlich wieder mit verschiedensten Dingen in Verbindung bringen, die man am einfachsten denken, fühlen, wollen. Aber eben jetzt die doppelte Seite, einerseits als seelisches Erlebnis, andererseits als die geistige Kraft, die das eigentlich bewirkt. Ja, weil Denken, Fühlen, Wollen sind eigentlich Seelenkräfte, aber sie sind durch das Ich impulsiert. Also es ist was Geistiges dahinter. Interessant aber, dass nicht eins im Hintergrund, sondern es gibt ja drei Könige. Drei Könige, drei Seelenkräfte. Also ich möchte einfach nur aufmerksam machen, dass man sieht, was in dem Bild da ist, ohne noch eine Lösung anzubieten. Das werden wir, wenn wir nächste Woche schnell sind bei der Generalversammlung, könnten wir es schaffen, noch in den vierten Tag tiefer einzudringen, sagen wir mal so. Vielleicht schaffen wir nicht den ganzen, wenn wir nur bis zur Hälfte kämen, dann hätten wir genau die Halbzeit der kümmerischen Hochzeit. Aber das ist, der vierte Tag ist dann ein ganz entscheidender. Bis jetzt ist alles Vorbereitung. Jetzt am vierten Tag geht's los und geht's ganz dramatisch los. Und so dramatisch los, dass also die ganze weitere Entwicklung davon abhängt, wie die acht, die da jetzt durchgekommen sind, mit der ganzen Geschichte umgehen. Ob die also es zu Wege bringen, die Situation ins Lot zu bringen, sagen wir es einmal so. Ja, damit möchte ich es für heute mal kürzer machen, weil ich glaube, es ist ein guter Schlusspunkt. Aber wenn ihr zu dem jetzt noch Fragen habt, dann gerne natürlich. Also auffällig eben da am dritten Tag, jetzt im zweiten Teil des dritten Tages, finde ich, sind also diese Geschichten einerseits, die so sozial-moralische Rätselfragen stellen, die eine Herzenslösung verlangen und keine Kopflösung, und andererseits halt so im Grunde ganz verstandesmäßiges Zahlenrätsel. Das aber auf die doch wichtige Person der Alchemie hinweist, die jetzt endlich einmal sich beim Namen nennt. Und dass ja die kümmische Hochzeit ist trotzdem eine sehr zentrale Persönlichkeit oder Figur der Wesenheit, weil auch wenn sie eben, oder gerade weil sie diese Erdennähe hat, die also immer wieder sehr betont wird. Das wird dann auch in der Folge noch deutlicher herauskommen. Ist auch mit der Grund, warum zum Beispiel der Christian Rosenkreuz selber so von der Schilderung her eine sehr erdenfeste Person gezeigt wird. Also botscht teilweise schon und demütig vor allem natürlich, aber sehr humorvoll auch, mit Fehlern behaftet. Also er ist alles andere als irgend so jemand, der da über den Wolken schwebt. Also das Bild kommt eigentlich überhaupt nicht aus. Jetzt langsam kriegt er ein bisschen mehr Vertrauen, weil er sieht, das gelingt, und die anderen eigentlich geben ihm das Vertrauen, weil sie sagen, du, mach du. Und also, und das liegt auch mit daran, weil er halt wirklich der ganz moderne Eingeweihte in Wahrheit ist, der sozusagen sich von unten her hocharbeitet, könnte man sagen. Also er ist ja, kommt ja aus der Kainz-Linie eben, also, und die ist ursprünglich die eben mit den oberen Dingen nicht zur Rande kommt, aber die zur Rande kommt halt mit den Kräften der Tiefe der Erde. Das schon. Und die sich eigentlich erst sehr in die oberen Bereiche hinaufarbeiten muss. Das ist eben der große Unterschied. Die ganzen alten Eingeweihten kommen von oben im Grunde. Und die haben von oben eine unheimliche Ahnung, aber an der Erdoberfläche sozusagen spätestens hört es auf. Und was dann da ist, haben sie keine Ahnung. Und der Unterschied ist, sie kommen also zunächst auch dort gar nicht hinein. Aber die Leute wie der Christian Rosenkreuz kommen schrittweise hinauf. Das ist der Unterschied. Die anderen kommen zunächst nicht hinunter ins Erdinnere, aber die von unten können aufsteigen. Und das ist die rosenkreuzerische Linie, und das ist eigentlich auch die anthroposophische, halt jetzt ein paar Jahrhunderte später sozusagen. Ja, das ist 17. Jahrhundert, wo es geschrieben wird, und stattfinden tut es ja 1459, die kümische Hochzeit, also ist noch ein bisschen früher, steht also relativ am Beginn noch des Bewusstseins-Seelenzeitalters. Das hat 1413 begonnen. Und hat begonnen, ja, wie wir wissen, 1413, das bringt ja der Steiner zusammen mit der Jeanne d'Arc, und auch halt mit dem Impuls, den sie gebracht hat. Und der Impuls führt aber letztlich auch dazu, dass eben Frankreich als Staatsgebilde entsteht. Also da geht auch der Impuls aus, dass dann die Nationalstaaten zum Beispiel entstehen in Europa. Und da ist halt jetzt die Frage, das wäre eben schon damals die große Aufgabe des Rosenkreuzertums gewesen, genau das in die richtige Bahn zu bringen. Einerseits zu kultivieren, das, was die Volksseele bringt, der einzelnen Völker, weil das tritt jetzt herein. Ich meine, Italien schon ein bisschen früher mit dem Dante zum Beispiel, der das eigentlich die italienische Sprache schafft aus dem Florentiner Dialekt, und natürlich, dass seine Commedia dann überall gelesen wird oder vorgelesen wird, sehr total verbreitet. Also das bringt dort über die Sprache den Volksgeist herein. Und das ist eine ganz wesentliche Entwicklung, weil es das in der Form so vorher noch gar nicht gab. Und vor allem in Europa auf diesem engen Raum, das muss man sehr denken. Vergleicht man doch bitte Europa mit dem Rest der Welt, wenn man sich einen Globus anschaut. Das ist so ein kleines Zwergerl, und da sind so viele unterschiedliche, ganz, ganz unterschiedliche Volksseelen beisammen. Das einmal nicht gut funktioniert hat, hat die Geschichte gezeigt, weil was in Europa in der Neuzeit alles an Auseinandersetzungen gegeben hat, kriegerische, blutige, geht ja im Grunde auf keine Kuh hat. Aber das hätte eben schon damals durch das Rosenkreuzertum verhindert werden sollen oder gemildert werden sollen, ohne aber diese Aufgabe der Volksseelen zu gefährden, weil die war ganz wichtig. Weil nur auf die Art bestimmte Seelenqualitäten in Europa sich herausbilden konnten, dass sie das immer mal differenziert, das eine Volk übernimmt die Aufgabe, das andere die, und die gemeinsame Aufgabe wäre aber dann, sich mit diesen Kräften gegenseitig zu beschenken, und das ist vielfach nicht passiert. Es ist schon auch manches passiert, also auch Gutes. Ich meine, wenn man denkt, im 18. Jahrhundert oder so, wie stark dann der französische Einfluss auch in Deutschland ist. Von der Denkart nämlich. Also dieser ganze französische Rationalismus mit der ganzen Aufklärung, die da folgt, auch die teilweise dann Abspaltung von der Religion, aber das sind alles Dinge, die kommen mussten. Und auch heute, dass das alles so vom Englischen durchsetzt, das hat natürlich auch eine Aufgabe. Also, weil es hat die Aufgabe, uns jetzt ganz auf die Erde zu stellen. Also das Engländertum, das sind wirklich die Pragmatiker. Die Franzosen sind die Verstande, als Volksseele genommen. Ich meine, wie es beim Einzelnen ausschaut, ist ein anderes Kapitel, aber als Volksseele insgesamt ist ganz stark dieses Verstandesmäßige, aber auf dem doch Niveau sozusagen unserer Zeit. Also weil Verstandesseele ist ja eigentlich, kommt ja aus der griechisch-lateinischen Zeit, aber die heben es halt in die Gegenwart. Als Werkzeug für die Bewusstseinsseele dann auch. Und die Engländer stehen selbst ganz in der Bewusstseinsseele. Doppelt noch drinnen, könnte man sagen. Und darum ist es halt natürlich die Auseinandersetzung mit dem englischsprachigen Denken auch notwendig. Auch wenn da immer die Gefahr ist, dass das purer Materialismus irgendwo wird. Das ist gerade jetzt in unserer Zeit so das Problem. Und natürlich eben auch dieses Empfindungsmäßige, was in den südlichen Sprachen dann ist, also im Italienischen, im Spanischen oder so, wo so stark die Empfindungsseele drinnen lebt. Ich meine, man nimmt die europäische Geschichte in der Neuzeit, die ganze Geschichte mit Spanien, Philipp II. Und das alles, das spanische Hofzeremoniell, überhaupt die spanische Lebensweise aus der Zeit. Da ging es um eine Kultivierung der Empfindungsseele, dass die eben nicht den Trieben verfällt. Weil gerade bei der Empfindungsseele ist es ja leicht, dass dann bald nur mehr der Astralleib wirkt, weil die schließt dort an. Also das sind einmal die großen Gruppen und in der Mitte halt eben das Ich-Prinzip in Mitteleuropa. Und mit dem hängt das Rosenkreuzertum primär zusammen. Also das heißt, daher kann man schon sehr konkret sagen, das Rosenkreuzertum hatte eigentlich die Aufgabe, in Zusammenarbeit gerade auch mit den Engländern in Wahrheit diese soziale Ordnung in Europa so zu schaffen, die einen von außen mehr, die anderen von innen, dass sich diese verschiedenen Seelenglieder, Empfindungsseele, Verstandesseele, Bewusstseinsseele, so entfalten können, dass darin wirklich das Ich der Herr wird. Also um das geht es eigentlich. Das ist der soziale Grundgedanke eigentlich, der große Grundgedanke dahinter. Also eine Ordnung in Europa zu schaffen, die das möglich macht, die diese Elemente verbinden kann. Und die Widersachermächte waren natürlich schon sehr stark, weil eben kaum war das veröffentlicht durch Johann Valentin André, in ein bisschen breiteren Kreis hat der 30-jährige Krieg begonnen und hat so einen Kampf jeder gegen jeden im Grunde geführt. Das war ja nicht wirklich ein Religionskrieg, das war ein Krieg, wo jeder seinen Vorteil gesucht hat, im Grunde. Ich meine, theoretisch hat es als Religionskrieg begonnen, aber das ist das Mäntelchen, und unter dem dann jeder seine eigenen Interessen verfolgt hat. Die Könige, wie ja die einzelnen Landesfürsten oder sonst wer, das war ja ganz, ganz unüberschaubar im Grunde. Und hat dazu geführt, dass Europa physisch wie auch vor allem seelisch-geistig ziemlich verwüstet wurde einmal. Und das Pendant dazu oder die Steigerung davon ist halt das, was wir im 20. Jahrhundert dann erlebt haben. Auch als ein starker geistiger Impuls eigentlich mit der Anthroposophie, aber mit manchem anderen auch, was um 1900 entstanden ist, was das also, naja, zumindest stark behindert hat, sagen wir es einmal so. Und auch das sieht man ja in der Anthroposophie mit der Dreigliederung und so, dass da auch ein ganz starkes gesamteuropäisches soziales Anliegen dahinter steckt. Eben ein Kulturumfeld zu schaffen, in dem sich die Kräfte der Bewusstseinsseele harmonisch entwickeln können. Harmonisch entwickeln heißt, dass sie einerseits voll aufwacht gegenüber der Außenwelt, aber auch beginnt zu erwachen gegenüber der geistigen Welt. Und das verbindet. Also auch das gehört zum rosenkreuzerischen Impuls dazu, das zu verbinden. Das heißt, man kann schimpfen über die heutige Wissenschaft, dass sie sehr materialistisch ist. Das ist sie, ganz dezidiert. Und sie ist es bis zu einem gewissen Grad mit gutem Grund, weil sie sagt, sie will erkennen. Sie kann halt noch nicht ins Geistige, daher geht sie einmal ins Physische, Sinnliche, ins Messbare hinein, soweit sie kann. Und was dezidiert und mit Recht abgelehnt wird, ist ein bloßer Glaube. Wenn man irgendwer sagt, du sollst an das oder das glauben, und man hat das Gefühl, die das erzählen, wissen selber in Wahrheit nichts davon, außer das, was sie im Buch nachschlagen. Haben also keine Erfahrung davon, dann sagen sie, das ist unredlich im Grunde. In Wahrheit irgendwo. Nur weil es uns halt wohltut. Irgendwo. Sondern die Zeit ist, weil die Zeit des alten Glaubens, wo der Glaube eigentlich noch eine wirkliche Sicherheit geben konnte, es war ja in der Vergangenheit nicht so, Glauben heißt, Glauben tue ich was, von dem ich nichts weiß. Dann muss ich es halt glauben. So war das ja nicht gemeint, sondern der Glaube war im Mittelalter so starke Gefühlserfahrung, dass darin absolute Sicherheit war. Das war nicht die man war sich zwar bewusst, ich kann es mit dem Verstand nicht erklären, aber da spüre ich, dass es vorhanden ist. Das war zumindest bis zur Zeit der Hochscholastik klar, den meisten zumindest, die wirklich gläubig waren. Und das war trotzdem die Mehrheit. Die haben das als Realität gespürt und nicht nur, weil die Autorität von oben es gesagt hat, sondern sie haben es im starken Glaubensgefühl einfach gespürt, also in der Mitte gespürt. Nur heute ist die Mitte so ausgehöhlt, dass da gar nichts ist. Also das heißt, wenn heute im Großen und Ganzen von Glaube gesprochen wird, dann sage ich halt, ja gut, wissen kann man es nicht, also glauben wir es halt. Weil der Pfarrer hat es gesagt, oder wir sind so gewohnt, oder ich habe es halt so gelernt, oder ich bin in der Tradition aufgewachsen. Und das reicht nicht, also um geistige Kräfte wirklich zu wecken. Das heißt, der Weg muss heute gehen, wirklich Geisteswissenschaft zu betreiben. Und das sucht die Anthroposophie. Also das heißt, die Erfahrung mit der Klarheit der Wissenschaft zu verbinden. Dann stellt sich auch das Gefühl und ein Glaube im neuen Sinn ein. Ein Glaube, der in dem Fall sogar ein wissender Glaube ist. Da geht es dann schon gar nicht darum zu glauben, was ich nicht weiß, sondern ich glaube, was ich weiß. Das heißt, mit dem, was ich im Denken erfasse, verbinde ich mich mit meinem ganzen Herzen auch. Das heißt dann Glaube, das ist eine neue Art von Glaube. Also Glaube ist ein sehr, sehr dehnbarer, sehr veränderlicher Begriff. Und man müsste eigentlich immer dazu sagen, welche Art meinst du eigentlich?
Also ich, oder der Mensch soll seinen Glauben auch erkennen, nicht? Es soll ein Erkennungsprozess
genau,
sein.
Genau.
Das ist jetzt nicht materialistisch gemeint, aber eine Sicherheit natürlich. Ne? Wenn
ja.
Ich erkenne, dann verstehe ich das auch, dass wir
ja, das, ja.
Also,
ja.
Da ist dann schon erkennend,
ein ja.
Erkennender Glauben.
Ja, ja. Ohne den ist es für die Zukunft schädlich eher. Weil dann geht's ins Luziferische. Es ist sehr verführerisch, dann nehme ich halt den Glauben, ja, es tröstet mich halt im Leben so irgendwie, das heißt, es geht mir besser irgendwie dadurch, das hilft mir hinweg. Das ist ja eigentlich, wenn es nur auf das sehr reduziert, ein Missbrauch des Geistigen in Wahrheit. Und da lauert immer der Luzifer dahinter. Und ebnet aber gerade dadurch dann dem Ahriman den Weg, also dass der durch die Hintertür groß herein kann. Also, das heißt, da wird man gerade diese Arimanisierung der Welt bewusst lenken können, weil es kommen wird sie und kommen muss sie, es ist eh schon einiges da. Nur die Frage halt, wie und in welcher Art. Die Widersacher können nützlich auch sein. Aber dazu müssen wir wirklich diese Kräfte entwickeln, die halt auch fähig sind, mit dem wirklich auch mit der von mir als materialistischen Wissenschaft umzugehen. Und man sieht das bei vielen, also wenn man das liest, ich meine, es ist ja die Mehrzahl ist heute bewusst oder viele sehr bewusst sind einfach Atheisten. So. Geistiges gibt es nicht, kann ich wissenschaftlich nicht fassen, ich will wissenschaftlich ehrlich sein, für mich gibt es das nicht. Und ich glaube es nicht einfach, weil es irgendwer gesagt hat, sondern wenn ich mich nicht irgendwie davon überzeugen kann, ohne meinen Intellekt über Bord werfen zu müssen und meine wissenschaftliche Überzeugung, dann akzeptiere ich das einfach nicht. Und die werden aber sicher, viele davon, die Ersten auch, die Ja sagen, wenn man sie überzeugen kann. Das heißt, wenn man ihnen Ergebnisse bringt und sagt, es gibt Erfahrungen in die Richtung und die könnt ihr auch haben und es gibt einen Weg dazu, dann es geht nur darum, dass es konkret einfach werden muss. Nicht nur ein Glaube, wo es halt irgendwer gesagt hat. Und diese Art von Vertrauen ist nämlich heute nicht mehr möglich auch. Ich meine, im Mittelalter haben die Menschen auch dem Priester so vertraut. Ist natürlich auch missbraucht worden, keine Frage. Also es hat seine Schattenseiten natürlich auch im Mittelalter auch gehabt, ganz starke sogar. Also,
ja, aber wir sehen ja das auch in der materialistischen Wissenschaft nicht. Die Menschen vertrauen einfach drauf.
Ja, ja.
Dogmatisch nicht, aber was sie wirklich wahr ist. Also mir ist schon klar, dass man das braucht, also dieses auf die Oberfläche nicht, damit wir auch die Kräfte, also wenn wir uns nur die Kräfte ansehen,
ja,
erkennen wir ja nichts. Ne? Wir brauchen
ja, ja,
das Außen. Also wenn wir nur innen sehen, sehen wir nichts nach außen.
Ja, ja.
Wir brauchen aber auch, was die Kräfte bewirken, was entsteht daraus, da muss ich ja von außen drauf sehen.
Ja, ja, richtig. Nein, also darum ist das auch notwendig. Und natürlich, ich meine, gerade diese Atheisten, die haben nämlich also einen atheistischen Glauben eigentlich. Sie glauben an die Materie, an die Allmacht der Materie oder was auch immer. Und die sind in der Richtung gläubiger oft als die Kirchenleute. Und damit meine ich nämlich namentlich die Kirchenhierarchien selber. Weil es gibt viele Gläubige, die, also das heißt das Fußvolk sozusagen, die das vielleicht im Herzen tragen und in der offiziellen Hierarchie gibt es viel weniger. Da sind sehr viel mehr Machtspielchen und sonstige Dinge spielen da eine Rolle. Aber das ist ein weites Thema. Ja gut, in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal, bis zur Generalversammlung und dann schauen wir uns noch den vierten Tag ein bisschen an. Danke.
Danke.